Deutschlandfunk Kultur heute.
Nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, da sprach Bundeskanzler Olaf Scholz von einer Zeitenwende. Ist das nun eine Zäsur und vielleicht keine Zeitenwende? Darüber sprechen wir hier in einigen Gesprächen in Kultur heute. Stehen unsere Werte und Ordnungen nach dem 24. Februar auf dem Prüfstand? Die Humanmedizinerin und Philosophin Christiane Wopen war zuletzt Vorsitzende des Europäischen Ethikrats, zuvor Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, bekleidet seit neuestem eine Exzellenzprofessur an der Universität in Bonn, wo sie das Center for Life Ethics leitet. Und sie habe ich gefragt, brauchen wir unter dem Eindruck dieses Krieges eine neue Ethik oder verändern sich ethische Debatten?
Ja, die ethischen Debatten verändern sich insofern, als dass andere Themen im Vordergrund stehen. Deswegen verändert sich noch nicht die Ethik selbst. Und ich halte das auch für konsequent, dass die Grünen für die Freiheit einstehen und dafür bereit sind, auch mit Waffen die Ukraine zu unterstützen. Also ja, die ethischen Debatten ändern sich auch noch in einer anderen Hinsicht, was, glaube ich, für die Gesellschaft sehr schwer mitzuvollziehen ist oder für viele schwer mitzugehen ist. Wenn wir normalerweise über ethische Fragen reden, dann stellen wir die Frage, was ist jetzt das Gute zu tun? Im Fall eines Krieges aber stellen wir uns ja die Frage, was ist das geringere Übel? Es gibt im Krieg ja im Grunde kaum etwas, was man als gut bezeichnen kann, außer natürlich den Menschen zu helfen, sie medizinisch zu versorgen, humanitäre Hilfe zur Verfügung zu stellen. Aber alles das, was sich auf den Krieg als Geschehen dann einlassen muss, um irgendwann wieder zu Frieden zu kommen, kann halt nur mit militärischen Mitteln erfolgen, idealerweise gemeinsam mit Verhandlungen. Aber das bedeutet eben auch, sich die Hände schmutzig zu machen. Aber es ist die Frage nach dem kleineren Übel.
Ist der radikale Pazifismus was für die Geschichtsbücher?
Ich habe von vornherein bei allem, was mit Ismus endet, einen Vorbehalt, weil es schnell um Verbarrikadierung und Ideologisierung geht. Der Pazifismus, wenn er für den Frieden eintritt und dafür auch bereit ist, Waffen einzusetzen, wenn dies unumgänglich ist, dann gehört er nicht der Geschichte an. Wenn es aber ein Pazifismus ist, der sich einfach ausschließlich gegen Waffen als Mittel ausspricht, um den Frieden erreichen zu können und um eine Nation, um Menschen retten zu können, dann hat er hoffentlich ausgedient. Aber ich glaube, wenn wir uns die Ostermärsche angucken, dass da noch sehr viel Dialog erforderlich ist, um nicht zu einer Polarisierung beizutragen, die für die deutsche Gesellschaft dann zusätzliche Herausforderungen bringt.
Es gab mal eine Zeit, da hat ein Karl Jaspers den Deutschen ins Gewissen geredet, kurz nach dem Krieg 1946 etwa, was die drohende atomare Bewaffnung angeht. Er hat sich dann auch in Verjährungsdebatten eingemischt. Jemand erinnert sich auch noch an Karl Friedrich von Weizsäcker, bedeutender Heisenberg-Assistent. Denn solche Figuren, wenn ich es richtig beobachte, sind spätestens auch mit dem Tod von Erhard Eppler vielleicht weg. Laufen wir vielleicht Gefahr, etwas zu bereitwillig Kriegsteilnehmer zu werden?
Nein, wir werden nur dann Kriegsteilnehmer, wenn wir mit Truppen in die Ukraine einmarschieren. Dann werden wir wirklich Kriegsbeteiligte. So habe ich jedenfalls die völkerrechtliche Definition verstanden. Wenn wir mit Geld, mit humanitärer Hilfe und auch mit Waffen die Ukraine dabei unterstützen, ihr Land und ihre Menschen zu verteidigen, werden wir nicht zu Kriegsbeteiligten im Sinne von Kriegspartei, aber natürlich beteiligen wir uns an der Verteidigung eines Landes. Und das sollten wir mit Kräften tun.
Ich glaube, es ist fast 20 Jahre her, dass wir uns im Rahmen der Stammzellforschungsdebatte kennengelernt haben. Wir hatten gerade eine Diskussion, dass das Bundesverfassungsgericht das Verbot des assistierten Suizids für verfassungswidrig erklärt hat. Wenn ich dann noch die Lockerung von Corona-Schutzmaßnahmen dazu nehme und sehr, sehr frei im Vogelflug mal da drauf gucke, würde ich sagen, dass die Menschenwürdegarantie doch immer mehr ins Zentrum unseres Bewusstseins auch des internationalen Völkerrechts rückt. Also man könnte sogar sagen, vielleicht sind aus den genannten Gründen die Deutschen vielleicht sogar aufgerufen, schwere Waffen zu liefern.
Die Würde des Menschen, was diese bedeutet in solchen Zeiten von tiefen Krisen, wie sie die Pandemie war, wie und ist, wie sie jetzt nun der Krieg Russlands gegen die Ukraine darstellt, fordert uns auf, genauer hinzugucken, was wir unter der Würde des Menschen verstehen. Es gibt halt keine abschließende Definition in positiver Art, die beschreiben würde, was das ist. Im Kern geht es darum, dass jeder Mensch einen Wert um seiner selbst willen hat, ohne dass er bestimmte Funktionen erfüllen muss oder Eigenschaften und Fähigkeiten aufweisen muss. Die Würde des Menschen ist ganz genuin mit der Freiheit des Menschen verknüpft. Und diese Freiheit, die bedeutet für die Ukrainer im Moment, dass sie bereit dazu sind, ihr Leben einzusetzen dafür. Die Geschlossenheit, mit der die ukrainische Gesellschaft Widerstand leistet, nötigt mir allerhöchsten Respekt ab. Denn es ist ja wirklich der Einsatz des eigenen Lebens, der da geleistet wird. Und wenn ein solches Land bereit ist, das Leben unter die Freiheit zu stellen, also das Leben für die Freiheit und für das Land zu opfern, dann ist das eine ethisch hochrelevante Entscheidung und sagt uns, was sie unter der Würde des Menschen verstehen und auch unter der Würde ihrer menschlichen Gemeinschaft.
Das Leben ist der Güterhöchstes nicht, heißt es bei Schiller. Das heißt, wir führen gerade eine verschärfte Debatte eigentlich über alte Werte nur unter den Bedingungen von Konflikt- und Kriegs- und Krisensituationen.
Da möchte ich Ihnen ganz ausdrücklich recht geben. Es ist eben keine neue Ethik, die jetzt diskutiert werden muss, sondern es sind unsere Werte, die auch in den Grundrechten, in den Menschenrechten zu finden sind, für die wir einstehen. Sie stehen in der Verfassung, sie stehen in der Charta der Menschenrechte der Europäischen Union, sie stehen in der UN-Deklaration der Menschenrechte. Insofern knüpfen wir an das an, was die Menschheit im Laufe der Jahrhunderte als das Richtige erkannt hat, als das, wofür es sich lohnt, einzustehen. Und deswegen habe ich auch bei dem Begriff des Wortes Zeitenwende etwas Vorbehalte. Ich finde es zwar zutreffend, wie der Bundeskanzler es in seiner Rede am 27. Februar formuliert hat, dass die Zeitenwende die Geschichte unseres Kontinents betrifft, die eben durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg durch Putin herbeigeführt wurde. Aber dann kommt er zu einer Schilderung von Zeitenwende und charakterisiert, was diese Welt danach ausmacht, die eben anders sei als die Welt davor. Und dann nennt er Dinge, die letztlich auf Wehrhaftigkeit, auf Souveränität und Unabhängigkeit Europas und auch auf die Sicherheit der Menschen abzielen. Und da kann ich nur sagen, das ist eine Zeitenwende hin zur Vernunft. All diese Dinge muss man aus Gründen der Vernunft schon wollen. Es ist bitter, dass dazu ein solcher Krieg erforderlich ist, um uns an diese Grundwerte mit dieser Brutalität zu erinnern und so zu bewirken, dass wir uns kraftvoller auf den Weg machen, als das bisher geschehen ist, zum Beispiel in der Energieversorgung.
Sagt die Medizinerin und Philosophin Christiane Wopen. Sie ist gerade berufen worden an die Exzellenzprofessur der Universität Bonn und leitet dort das neue Center for Life Ethics. In unserer Serie über Zeitenwenden war das.